Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es ist schön, Sie hier zu sehen. Es ist schön, Sie zu sehen in unserer Kirche. Manche von Ihnen sind öfter hier schon gesehen worden, manche sind weggezogen und seit vielen Monaten oder Jahren das erste Mal wieder hier in diesem Gebäude. Es ist schön, dass Sie Vertrautes sehen. Und es ist auch schön, dass wir Vertrautes hören. Wir haben soeben den Predigtext für diese Jubelkonfirmation gehört, ein Text aus dem Matthäusevangelium. Wir haben ihn hier nochmal an der Leinwand. Es sind die Seligpreisungen. Ein elementarer Text, der von dem Seligsein spricht. Nun ist es einige Jahre her, dass Sie als Jubilarinnen und Jubilare, aber auch die, die heute kein Konfirmationsjubiläum feiern, alles das mal gehört haben. Sicherlich im Konfirmandenunterricht, in der Bibelstunde, vielleicht auch im Kindergottesdienstkreis, im Religionsunterricht, so Sie denn nach der Wende noch in die Schule gegangen sind. Die Seligpreisung. Und dann die Konfirmation selbst mit 14 Jahren, so am Scheideweg vom, naja, was ist das, Kindheit zum Erwachsensein, es ist aber auch noch nicht richtig. Es ist eine seltsame Zeit, die Zeit der Jugend, der Adoleszenz, wie man so sagt, der Teenager, wie man heute sagt. An diesem Scheideweg fand etwas Wichtiges in ihrem Leben statt und das wird nach und nach erst bekannt und wird nach und nach erst deutlich. Die Konfirmation, das Mündigwerden als Christin und als Christ, das Leben selbst in die Hand zu nehmen als mündige Christin und Christ. Sie haben damals alles mitbekommen, da bin ich mir sicher, was Sie zum Leben als Christin oder Christ brauchen. Und mehr brauchten Sie nicht. Hat das gereicht, was Sie mitbekommen haben? Haben Sie das anwenden können? Konnten Sie das irgendwie nutzen? Hat Sie das getröstet? Hat Sie das gestärkt oder erbaut? Und so mögen Sie ganz unterschiedlich heute hier sitzen. Vielleicht gehen dem einen oder der anderen auch nochmal Gedanken des Konfirmationsgottesdienstes durch den Kopf. Vielleicht den Damen unter uns die Sorge, dass das mit dem Kleid alles passt und sitzt. Vielleicht aber auch die Not bei den Älteren zu fragen, wie soll denn die Feier ausgerichtet und finanziert werden. Vielleicht erinnern Sie sich sogar noch an den Pfarrer, der Sie konfirmierte. Können Sie sich an die Stimme noch erinnern, wie er vielleicht hier stand oder auf irgendeiner anderen Kanzel unseres Landes. Die Konfirmation. Und vielleicht haben Sie damals auch einen solchen Text gehört. Die Seligpreisung. Die Seligpreisung Jesu. Ich bin nicht sicher, ob Sie diese Seligpreisung so kennen. Sie beginnen mit dem einen Satz, als er aber das Volk sah, als Jesus das Volk sah, da ging er auf einen Berg und so weiter und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Jesus wendet sich an das Volk, nicht im kleinen Kreis der Jünger oder gar irgendeiner auserwählten Schar der besonders Vollkommenen gelten diese Sätze, diese Verheißung, die Jesus hier spricht, die er auf einem Berg spricht, auf dem Berg, der schließlich dieser ganzen Predigt den Namen gab, die Bergpredigt. Nein, Jesus richtet seine Worte an das gesamte Volk. Jeder und jeder soll es hören, soll ihn hören, soll verstehen. Die Sätze seiner Lehre sollen erleuchten. Wen? Alle. Alle. Die 14-jährigen und die 14-jährigen Mädchen und Jungen, die konfirmiert werden, wie jene, die silberne Konfirmation feiern, aber auch jene, die Gnadenkonfirmation feiern. Jeder und jeder soll verstehen und soll Erleuchtung haben dadurch. Deshalb nimmt Jesus auf Schritt und Tritt auch Bilder auf in seiner Lehre, die seinen Zeitgenossen zutiefst vertraut sind. Es sind nicht irgendwelche Alltagsweisheiten, die Sie da gehört haben im Konfirmandenunterricht. Es sind nicht irgendwelche Alltagsweisheiten, die Jesus in der Bergpredigt oder in seiner Lehre den Menschen mit auf den Weg gibt. Er spricht vom Seligsein. Waren Sie in Ihrem Leben schon einmal selig? Wissen Sie, wie sich das anfühlt oder was das überhaupt ist, das Seligsein? Es ist gar nicht so einfach, wenn wir mit heutigen Konfirmanden das bestimmen. Das ist in der 7. Klasse ist das dran. wenn wir Jesus Christus behandeln, was das denn aussagt, selig zu sein. Für mich, ich habe das mal so definiert, selig sein ist für mich etwas, was in die Richtung des Glücklichen geht. Eine gute Mischung aus glücklich sein, aus froh sein, aber auch aus getröstet sein, ja friedlich in mir und in dir. Da fühlt sich etwas richtig an. Ich brauche nichts mehr hinzuzutun. Es ist jetzt, genau in diesem Augenblick, genau jetzt alles richtig. Ich brauche nichts mehr. Und in all der Hektik und dem Stress und den Sorgen um mich drumherum und die Nöte, die ich habe, die machen mir keine Angst mehr. Die mögen jetzt noch da sein, ja, aber sie rauben mir nicht mehr die Nerven, machen mich nicht mehr wütend oder aggressiv und ich verzweifle nicht mehr daran. Ich fühle mich nicht mehr ohnmächtig, obwohl ich weiß, dass ich über viele andere Sachen gar keine Macht habe. Ich habe vor meiner Ohnmacht keine Angst. Ich weiß nicht, in welchen Lebenssituationen Sie schon einmal sich ohnmächtig gefühlt haben, und wahrscheinlich diejenigen, die an Lebensjahren schon angehäuft haben, können das besser beschreiben als manch jüngerer Mensch, wie Ohnmacht mich und dich überfallen können und zugleich die Situation des Seligseins sich einstellen kann. Selig sein. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl kennen, diesen Zustand. Glücklich die geistlich oder selig die geistlich Armen, sagt Jesus, denn ihrer ist das Himmelreich. Die Trauernden sollen getröstet werden, die Demütigen werden das Erdreich erben, die nach Gerechtigkeit Hungernden sollen satt werden, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit empfangen, die mit reinem Herzen werden Gott schauen, und selig die Friedensstifter, diejenigen, die Frieden stiften. Gottes Kinder werden sie heißen. Die um Gerechtigkeit willen Verfolgten haben Teil an der Herrschaft Gottes. Schon beim Lesen, schon beim Hören und erst recht beim Hineinspüren merken wir, hier sind in eigenartiger Weise Gegenwart und Zukunft miteinander verknüpft. Denn das ist ja genau das, was immer wieder Menschen auch dem Christentum vorwerfen, dass das Christentum weltflüchtig sei. Dass es etwas zu idealistisch sei. Und dass es schlicht und ergreifend eine Vertröstung auf ein Jenseits sei. Manche von Ihnen haben erlebt in den Jahren, in denen sie konfirmiert wurden, dass sie so Anfechtungen aushalten mussten und die Frage sich gefallen lassen mussten, wie, du lässt dich konfirmieren? Du gehst da in den Gottesdienst, du gehst da in die Kirche, wie, du glaubst das sogar auch noch? Ist das nicht ein Vertrösten auf irgendetwas Dumpfes, Archaisches, irgendwas, was später mal wird. Aber das Leben hier ist doch ganz anders. Du glaubst das sogar. Und dieser Jesus, Augenwischerei da auf dem Berg, selig sind die Friedenstiften, selig sind die Sanftmütigen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Seligpreisung nach und nach so unterstreichen und unterschreiben können, dass das tatsächlich wahr ist. Gegen solche Kritik ist zu sagen, hätte Jesus seinen Zeitgenossen damals nichts anderes zu verkünden gehabt als eine Vertröstung auf ein besseres Jenseits, dann wäre ihm das Volk wohl kaum in solchen Scharen gefolgt, um fasziniert seinen Worten zu lauschen. Nein, die Menschen damals spürten, und wir machen heute immer wieder selbe Erfahrung, dass hier etwas Neues anbricht mit diesen Worten. Etwas Neues, auf das man gehofft hat, dass man erwartet hat, dass man erbeten hat, wovon schon die Alten geträumt hatten, die Propheten es vorhersagten. Und alle Anzeichen sprechen jetzt dafür, hier ist es wahr, in diesem Jesus und in seinen Worten, in dem, was er jetzt verkündet, ist Seligkeit gegenwärtig. Was meint er jetzt damit? Warum ist es für mich und für viele Christen vor uns keine dumpfe Vertröstung auf irgendwann später einmal? Warum kann man getrost der Welt gegenüberstehen und sagen, ihr mögt das nicht glauben? Für euch mag das dumm sein. Aber für mich ist es die Wahrheit und für mich ist es das Leben. Für mich ist es der Zustand, das eigene Gefühl, aber auch die eigene Gewissheit, selig zu sein. Selig sind die geistlich arm. Und da erinnern Sie sich wahrscheinlich an die Konfirmandenzeit. Ähnlich wie bei den 10 Geboten ist immer der erste Satz der Schlüssel zum Verständnis von allem. Deshalb will ich jetzt nicht auf alle diese 8 Seligpreisungen eingehen, sondern mir die erste mal genau anschauen. Denn das ist meiner Meinung nach der Schlüssel, um alle anderen Seligpreisungen zu verstehen. Und wenn ich diese verinnerlicht habe, dann weiß ich, was danach kommt, was daraus folgt. Das ist wie bei den 10 Geboten. Wenn ich das erste verstanden habe, dann sind die anderen ganz logisch. Selig sind die geistlich arm sind, so geht es los, denn ihrer ist das Himmelreich, so beginnt Jesus seine Seligpreisung. Vielleicht fühlen Sie sich heute geistlich arm. Vielleicht haben Sie sich als Konfirmandin und als Konfirmand geistlich arm gefühlt und meinen, dass Sie von Glauben und Gott und Bibel so rein gar nichts mehr wissen oder vielleicht noch nie was richtig gewusst haben, nach all den Jahren, dass zumindest vielleicht vorbei ist. Sie sind vielleicht sogar ganz froh darüber, dass Sie hier im Gottesdienst heute gar nichts sagen müssen, nichts erklären sollen, sondern einfach nur Empfangende sein dürfen. Womöglich hat auch genau dieses Befürchten, dass man zu arm ist, geistlich zu arm ist, viele davon abgehalten, heute hierher zu kommen, Gottesdienst mit uns zu feiern. Ach, mit Kirche. Das verstehe ich schon gar nicht mehr. Da habe ich mich schon überhaupt nicht mehr damit beschäftigt. Habe ich nichts mehr am Hut. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Kirche und Gottesdienst. Nun, geistlich arm zu sein, bedeutet nicht geistig arm zu sein. Es heißt, es spricht hier nichts von mangelnder Intelligenz. Jesus fordert uns nicht auf, dass wir dumm sein sollen. Das ist schon mal eine gute Botschaft. Sie müssen nicht dumm in Ihrem Leben sein. Sie dürfen ruhig denken. Sie sollen denken. Sie sollen ihre Intelligenz nutzen. Das heißt nicht, dass Sie dumm sein sollen. Es geht hier nicht darum, dass dieser eine Gott, der in Jesus Mensch wurde, jemanden aufgrund seiner Intelligenz ausschließt. Niemand ist zu gebildet oder zu ungebildet, zu begabt oder zu untalentiert für diesen einen Gott. Was meint jetzt aber geistliche Armut nun, von der Jesus spricht? Und das ist der Schlüssel zum Verständnis dieser 8 Seligpreisungen. Geistlich arm zu sein ist eine Lebenshaltung. Eine Lebenshaltung, eine Glaubenshaltung in deinem und in meinem Leben. Geistlich arm zu sein bedeutet, dass ich vor Gott nicht anders stehen kann, als nur mit leeren Händen. Vor Gott nicht anders zu stehen, als nur als eine Person, die leere Hände vorweist. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Wenn du dir einbildest, du könntest Gott etwas vorweisen, dann wirst du nicht in seiner Gegenwart bestehen können. Denn nichts anderes meint Himmelreich als diese Gegenwart Gottes. Du kannst nicht anders in Gottes Gegenwart existieren, als nur als ein geistlich Armer. Wenn du dir einbildest, viel bringen zu können, deine Frömmigkeit, deine guten Werke, das, was du an Ethik, was du an Moral verinnerlichst, dann wirst du dieses Geschenk der Seligkeit nie empfangen. Das ist wie bei der Konfirmation. Sie haben damals wahrscheinlich viele Geschenke empfangen, manche mehr, manche weniger. Aber Sie können nur ein Geschenk in Empfang nehmen, wenn Sie die Hände frei haben und es abnehmen können. Wenn Sie alles voll haben, dann können Sie dieses Geschenk nie annehmen. Als ein geistlich Armer vor Gott zu stehen, das ist die Lebenshaltung, die Jesus predigt. Und das ist entscheidend, dieser eine Satz, weil es der erste Satz ist, den Jesus im Matthäusevangelium sagt. Und das kennen Sie aus dem Schulunterricht. Der erste Satz in einem Buch ist immer ein Schlüsselsatz. Und das ist genau dieser eine Satz, das erste, was Jesus als wörtliche Rede im Matthäusevangelium bringt. Der Satz scheint etwas Besonderes zu sein. Selig sind, die geistlich arm sind. Wenn du dir einbildest, also Gott viel bringen zu können, ein Schulterklopfen zu bringen, zurückzuschauen auch auf das eigene Leben und zu sagen, wunderbar, was ich alles geleistet habe, wunderbar, dass ich nicht kriminell geworden bin, wunderbar, dass meine Ehe vielleicht noch hält, wunderbar, dass meine Kinder gut geraten sind, dass ich immer regelmäßig auch ehrlich durch dieses Leben gehe, niemanden anlüge, mich mit meiner Familie und meinen Nachbarn gut vertrage und selbst meinen Feinden auch ab und zu mal was Gutes gönne. Wenn du mit dieser Lebenshaltung dastehst, dann ist das was Wunderbares, wofür man dankbar sein kann wofür du dankbar sein kannst. Aber das Gott vorweisen zu können als den eigenen Verdienst, wird dich nicht in seine Gegenwart hineinbringen. Wir lesen das immer wieder in der Bibel, dass Gott sich das ansieht, dass Gott das nicht verurteilt. Du kannst mit einer solchen Lebenshaltung durch dein Leben gehen. Gott macht nicht klar Schiff und wischt das erst einmal weg. Das hat er schon einmal gemacht. Sie kennen die Geschichte bei der Arche Noah. Danach schwor er bei sich selbst, dass er hinfort geduldig auf uns und auf unsere Welt sehen will und uns erst einmal machen lässt. Ja, und vielleicht haben Sie auch das in Ihrem Leben schon einmal erlebt, dass Sie gemacht haben, eigene Pläne verfolgt haben in Ihrem Leben und eine Zeit lang, die es auch gut ging und es irgendwann zum Scheitern kam. Und dann haben Sie sich vielleicht die Frage gestellt, warum hat Gott das zugelassen, dass ich mich so verrannt habe? Warum hat sich das in meinem Leben so ereignet, dass ich so in die Irre ging? Dieser eine Gott ist ein gnädiger Gott. Und er lässt uns diesen Freiraum und er lässt uns gehen und er lässt uns laufen. Aber wir sind immer wieder eingeladen, zurückzukommen und zu sagen, ich stehe vor dir mit leeren Händen. Fülle du mir sie selbst, fülle du sie mir. Sei du derjenige, der mich beschenkt. Und das wünsche ich Ihnen für Ihre weiteren Lebensjahre, wie viele es noch sein mögen, dass Sie immer wieder diesen beschenkenden Gott empfangen. Egal wie weit Sie in die Irre gegangen sind, dass Sie immer wieder zurückkehren dürfen. Und diese Kirchentür Ihnen immer wieder offen stehen wird. Die Gemeinden Jesu weltweit Ihnen offen gegenüber sein werden und Sie einladen werden, egal wie fremd, egal wie fern Sie der Kirche je waren oder Sie dürfen immer wieder zurückkehren und sich neu in diese Gegenwart Gottes stellen als eine geistlich Arme, als ein geistlich Armer. Und so spricht Jesus diese Seligpreisung aus als einen Fahrplan einer Geistes- und Lebenshaltung. Es beginnt mit der Haltung, alles von Gott erwarten zu dürfen. Er, nicht ich, er gibt. Und ich darf einfach nur empfangen. Und wenn das der Fall ist, wenn ich diese Haltung habe, dann werde ich Leid ertragen können. Dann werde ich Lasten ertragen können. Dann werde ich getröstet sogar werden in diesen Lasten. Selig sind die Leid tragen, denen sie sollen getröstet werden. Und aus dieser Geisteshaltung heraus wirst du anders auf die Welt blicken. Anders, vielleicht als ein Sanftmütiger, als eine Sanftmütige. Darin steckt der sanfte Mut, die Beharrlichkeit und Ausdauer. Ein Sanftmütiger hat Geduld und kann warten. Seine besondere Ausdauer wird sich auszahlen in dieser Welt. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und aus dieser Geisteshaltung der geistlichen Armut heraus wird dein Blick auf die Welt als Christin und als Christ anders sein. Du wirst geschärften Blick haben für Liebe und Lieblosigkeit, für Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Aus dieser Geisteshaltung heraus wirst du auf deine Feinde und auf die, die etwas Ungerechtes in dieser Welt tun, barmherziger blicken, wirst sie nicht verurteilen und in die gleiche Ungerechtigkeit einstimmen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. So wünsche ich Ihnen, dass Sie als solche Kinder Gottes aus dieser Geisteshaltung der geistlichen Armut leben. Tatsächlich leben. Jetzt und hier. Und nicht in einem Vertröstetsein auf ein später einmal. Seien Sie diesen Empfangende. Jetzt erneut. Nach 25, 50, 60, 65 oder 70 Jahren Ihrer Konfirmation. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.